D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.
Wir waren als Jungs fest überzeugt, wenn wir dieses Halstuch vorher durch unsere Achselhöhle ziehen, sodass es also unseren Achselschweiß aufnimmt, dass wir danach für die Frauen unwiderstehlich sind.
Duftforscher Hans Hatt hat schon früh mit Schweiß experimentiert. Ob er damit erfolgreich war, sagt er uns im Gespräch zum heutigen Tagesthema Lass fließen, Baby.
Wenn man bei Frau Roth steht, dann braucht man schon eine Gasmaske. Wer in eine angekündigte Räumung geht, ist im Wesentlichen selbst schuld.
Ich glaube kein Wort. Das kann alles darstellen. Und wenn ich in der Türkei wäre, hätte ich vielleicht auch Sonnenbrand. Unsere Betroffenheitsministerin muss auch überall dabei sein.
Reaktion von Facebook-Nutzern auf ein Foto der grünen Politikerin Claudia Roth, die in Istanbul Tränengas abbekommen hatte. Journalist Martin Giesler hat das Foto auf Facebook gepostet. Der Shitstorm, der entfacht wurde, ist für ihn ein Blick in den sozialmedialen Abgrund.
Also, ist nicht zu fassen. Da wollten die doch allen Ernstes Geld von mir. Also, bis auf diesen einen hier. Ist ein echter Fan. Danke.
Moderatorin Daniela Tepper sieht es nicht ein, für Fans und deren Applaus zu zahlen. Andere schon. Autor Nico Rau hat herausgefunden, wo man sich Fans kaufen kann.
Knallhart investigativ recherchiert.
Wahnsinn. Einfach
das
super.
Ist der beste Beitrag überhaupt.
Beitrag des Jahres.
Ich sage nur unglaublich informativ.
Klasse recherchiert. Super.
Hey.
Was auch immer ihr heute tut, ihr werdet es kaum vermeiden können, zu schwitzen. Das passiert uns nun mal, uns Menschen, wenn es warm wird. Und jetzt reden wir über das Schwitzen in Situationen, die nicht unbedingt im meteorologischen Sinne heiß zu nennen sind. Der Körpergeruch und seine sexuelle Wirkung und Bedeutsamkeit. Und damit kennt sich aus Hans Hatt, Zellphysiologe und Duftforscher von der Ruhr-Uni Bochum. Es gibt diese eine Geschichte, die Sie gerne erzählen. Sie hat was mit Halstüchern und Achselschweiß zu tun. Klären Sie uns hier bitte mal auf.
Ja, genau. Ich wusste schon als junger Mensch, dass der Schweiß eine besondere Substanz, ein besonderer Stoff ist. Und damals war es ja populär, Halstücher zu tragen, so diese rot und weiß karierten da mit Knoten am Hals und dann in die Disco zu gehen. Und wir waren als Jungs fest überzeugt, wenn wir dieses Halstuch vorher durch unsere Achselhöhle ziehen, sodass es also unseren Achselschweiß aufnimmt, dass wir danach für die Frauen unwiderstehlich sind. Und ich kann Ihnen sagen, der Glaube hat zumindest einiges genutzt, ja.
Ach so, alleine, ja, das ist dann wahrscheinlich eine psychologische Wirkung, ne?
Wenn
man
nicht,
mit dem Bewusstsein in die Disco geht, unwiderstehlich zu sein, dann strahlt man was anderes aus, ne?
Ja, das ist schon lange Jahre her. Also inzwischen weiß ja auch die Wissenschaft und hat schon ein bisschen sich mehr damit beschäftigt und hat also tatsächlich auch gefunden, dass es nicht nur psychologisch ist, sondern dass da wirklich Duftstoffe drin sind im Schweiß, die eben für die Mitmenschen Bedeutung haben.
Wir bleiben da mal auf der rein wissenschaftlichen Ebene, Herr Hart.
Okay.
Welche Informationen sind es denn, die da im Schweiß tatsächlich transportiert werden?
Gut, es ist vor allem natürlich auch so ein eigenes Parfum. Das heißt, jeder Mensch hat in seiner Schweißflüssigkeit ein Parfum, das sein Körper herstellt, das sozusagen aus entsprechend seiner Gene gemacht wird, sodass es also keinen zweiten Menschen gibt, der quasi das gleiche Parfum trägt, weil jeder eben andere genetische Ausstattung hat. Und an diesem Parfum kann man natürlich jeden Menschen erkennen. Das wird ja von der Stasi und so weiter auch, wurde ja auch gemacht. Aber man kann mit diesem Parfum offensichtlich auch einen Mitmenschen davon überzeugen, dass man der richtige Partner für ihn ist.
Also Sie sagen es schon, so sehr wir uns auch bemühen, das zu transzendieren, dass wir letzten Endes vom Tier abstammen, auf dieser Ebene funktioniert es nicht. Da funktionieren wir immer noch wie die Neandertaler, richtig?
Ja, wie die Neandertaler und wie eben natürlich auch alle Tiere funktionieren. Das heißt, die Natur hat ja immer zwei Grundideen. Das eine ist, sie möchte natürlich eine hohe Fortpflanzungsrate erreichen, die Evolution. Und zweitens, sie muss die richtigen Partner zusammenbringen. Richtig heißt, dass die Kinder dieser Partner, wenn es um Sexualität geht, eben gesund sind, möglichst hohe Gesundheitschancen haben. Und das bringt man in der Natur damit zustande, dass man zwei Lebewesen, zwei Menschen auch zusammenbringt, die genetisch unterschiedlich sind. Denn diese Unterschiede in den Genen, die erzeugen dann eben ein stabiles Immunsystem und auch gesunde Kinder. Und deswegen ist eigentlich bei Tier und bei Menschen im Grunde genommen, dass die Idee, wie kriege ich jetzt zwei Menschen zusammen, die, ohne dass sie es eben wissen, ohne dass sie Genotypisierung machen können, wie wir vielleicht inzwischen, doch riechen können sozusagen, ob der andere der richtige ist. Und das geht eben über den Duft, denn dort spiegeln sich sozusagen unsere Gene wieder. Und Frauen, man muss allerdings sagen, dann benutzen nur Frauen diese Information. Frauen benutzen nun die Information, den Duft des Mannes, ob er der richtige für sie ist, was ihre Kinder und die Gesundheit der späteren Kinder angeht.
Sie haben gesagt, nur Frauen benutzen den. Das heißt, Männer nehmen das ebenfalls wahr, aber verdrängen das? Oder wie habe ich das zu verstehen?
Die Männer sind da zumindest nicht so verschaltet, dass sie diesen persönlichen Körperduft der Frau, um den geht es natürlich nicht um Parfum oder so etwas, dass sie diesen persönlichen Körperduft der Frau nun zur Partnerwahl benutzen. Das heißt, die Männer sind also eher darauf aus, dass die Vermehrung richtig anläuft und möglichst hoch ist, und deswegen interessieren sich die natürlich mehr dafür, dass sie ihre Spermien da verteilen können. Aber sie haben natürlich auch Duftvorlieben, die haben sie erlernt von der Kindheit her, und die prägen sie natürlich auch durch Vorlieben im Parfum aus, und deswegen gibt es natürlich schon auch bei den Männern Frauen, die sie gut riechen können und nicht so gut. Aber diese sozusagen Partnerwahldüfte im Schweißgeruch, das tun offensichtlich selektiv die Frauen.
Und warum landen dann trotzdem so viele Ehen vor dem Scheidungsanwalt, mein lieber Herr Hart?
Ja, es gibt immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir Menschen sind natürlich dafür sozusagen geschaffen, dass wir nun nicht nur auf diese Düfte achten, sondern es gibt natürlich tatsächlich bei uns so eine Art Bewusstseins- und freien Willensgeschichte. Das heißt also, wir kümmern uns vielleicht mehr um den Grundbuchauszug des Mannes, ob der vielleicht relativ gut ist, und bevorzugen dem vor dem richtigen Duft. Und das ist natürlich dann schon eine schlechte Ausgangsbasis. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass die Frau gerade die Pille nimmt. Denn die Wissenschaft hat auch gefunden, wenn die Frauen gerade schwanger sind oder eine Scheinschwangerschaft, nämlich unter Pilleneinnahme diesen Duft wählen, dann ändern sie ihre Vorliebe und dann wollen sie plötzlich Männer haben, die ähnlich riechen wie sie selber, während dieser Zeit aber nur. Und wenn sie da natürlich dann ihren Mann aussuchen, solange sie die Pille eingenommen haben, ist das natürlich auch eine schlechte Voraussetzung.
Ich sag's ja immer, Hormone sind ein Teufelszeug, aber ich habe jetzt gerade auch vorgegriffen. Ich war ja schon beim Scheidungsanwalt gelandet, dabei hatten wir noch nicht mal das mit dem Sex abgeklärt. Also von der Partnerauswahl sind wir dann also in die Situation geraten, wo es geklappt hat. Wir haben jemanden gefunden, haben uns entschieden, die Person hat sich zurück für uns auch entschieden. Welche Funktion hat Geruch dann beim Sex?
Also man weiß jedenfalls von Menschen, die den Geruchssinn verloren haben zum Beispiel, und da gibt es ja inzwischen sehr viele, weil die einen Infekt gehabt haben oder weil sie eben irgendeine neurodegenerative Erkrankung haben, dass diese Menschen, die den Geruchssinn verlieren, nicht nur das Essen und Trinken nicht mehr riechen können, sondern die klagen am meisten darüber, dass sie eben tatsächlich bei der Sexualität Schwierigkeiten haben, dass dieses Medium Duft sozusagen, das offensichtlich im Rahmen einer sexuellen Handlung auch freigesetzt wird, dass ihnen das fehlt und dass ihnen das auch zur Stimulation fehlt. Also wir Menschen scheinen offensichtlich nicht nur optisch eben angeregt zu werden für die Sexualität, sondern eben auch olfaktorisch, wie wir sagen, wie ich forsche, also auch duftmäßig. Und das kennt man auch bei Tieren. Da gibt es also auch solche Düfte, die eben dann während der Sexualität freigesetzt werden und dann sozusagen die Sexualität gerade des Mannes dann steigern. Und da scheint es eben noch Relikte beim Menschen zu geben. Man muss allerdings sagen, dass die Wissenschaft noch kein Molekül gefunden hat, das genau diese Funktion erfüllt. Aber Männer können eben zum Beispiel auch riechen, ob die Frau den Eisprung haben und Ähnliches. Das heißt, im Vaginalsekret, und das haben wir vor kurzem auch gerade wieder publiziert mit einer großen Gruppe aus München zusammen, da gibt es über 20, 30 verschiedene Duftstoffe, die eben dort freigesetzt werden dann, von denen wir überhaupt noch nicht wissen, welche Bedeutung und Wirkung sie dann beim Partner auslösen.
Aber Herr Hart, jetzt ist ja das Dilemma der Neuzeit, dass der Körpergeruch, sagen wir mal, keine Lobby hat dieser Tage. Also wir versuchen, so gut es geht, ihn loszuwerden. Wir waschen uns viel, wir benutzen Deodorants, Parfums, wir rasieren uns an allen erdenklichen Körperstellen. Was macht das denn dann eigentlich so mit uns als Spezies, wenn wir versuchen, unriechbar zu werden?
Ja, das ist ein bisschen schade natürlich. Als Riechforscher bedauert man es, weil man weiß natürlich, dass dieser Duft nicht umsonst produziert wird und dass dieser Schweiß nicht umsonst produziert wird. Das heißt, alles, was die Natur macht, hat natürlich einen biologischen Sinn. Und wir berauben uns damit einer wichtigen chemischen Informationsquelle. Das heißt, wir haben ja so eine Art chemische Sprache auch noch von unserer Vergangenheit, die eben über Duftstoffe erfolgt. Ich sage meinen Mitmenschen, ob ich Angst habe, über den Duft, indem ich muss gar keine Worte verlieren. Der Mitmensch kann riechen, ob ich Angst habe. Er kann riechen, ob ich erregt bin. Er kann auch riechen, ob ich sexuell erregt bin. Das heißt, diese ganzen Duftinformationen, die sind natürlich damit verloren gegangen, wenn wir jedes Molekül, das wir durch den Schweiß produzieren, sozusagen nachjagen und vertreiben wollen. Also deswegen ist es eigentlich eine Reduktion unserer Informationsquellen, wenn wir versuchen, das so dramatisch sozusagen zu alles abzuwaschen. Auf der anderen Seite, wenn es so heiß ist wie heute, glaube ich, schafft es eh keiner, das so richtig zu machen. Da setzt sich dann doch vielleicht die Natur wieder durch.
Wir sagen also zusammen mit Hans Hatt von der Ruhr-Uni Bochum, vielen Dank übrigens für das Gespräch. Mut zum Körpergeruch, oder?
In der Tat, das machen ja die neuen Öko-Linien. Die lassen sich ja wieder die Haare wachsen und dann duftet es ja wieder 100-mal intensiver, weil das so eine Oberflächenvergrößerung ist. Und all diese benutzen eben dann duftfreie und parfumfreie Shampoos und Deos.
Also lass laufen, Baby, heute unser Motto in die Radio Wissen. Vielen Dank, Herr Hatt, für das Gespräch.
Bitteschön, ja.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wenn A größer ist als B und B größer als C, dann ist A größer als C. Wer diese mathematische Formel nicht auf Anhieb versteht, sollte sich nicht mit einem Huhn anlegen. Denn Hühner begreifen die Logik dahinter und verhalten sich dementsprechend. Die britische Zeitung Daily Telegraph berichtet über eine Studie an der Bristol University. Wenn ein erstes Huhn ein zweites im Rangkampf besiegt und das zweite zuvor ein drittes besiegt hatte, dann wissen die zuschauenden Federviecher, dass das erste Huhn auch stärker ist als das dritte. Die Forscher bescheinigen Hühnern auch, Zahlen bis mindestens 5 zu erkennen. Und auch die Küken sind schon schlau. Sie verstehen, dass ein Objekt weiter existiert, auch wenn es sich aus ihrem Sichtfeld entfernt. Kinder lernen das erst mit etwa einem Jahr.
Drängeln für die Forschung. Von heute bis Samstag sollen mehrere tausend Menschen bei einem Großexperiment des Forschungszentrums Jülich mitmachen. Ihre Aufgabe? Einfach laufen. In der Düsseldorfer Messehalle wird der Laufweg jedes Einzelnen mit einer speziell entwickelten Videotechnik aufgezeichnet. So soll zum Beispiel das Gedränge an Ein- und Ausgängen simuliert werden. Die Wissenschaftler wollen klären, wie Fußgängerstaus entstehen und wie man die Menschenströme besser lenken kann. Die Daten dienen dazu, Computermodelle für die Bewegung von Menschenmassen zu verbessern. Sie sind vor allem für Großveranstaltungen gedacht. Katastrophen wie bei der Love Parade in Duisburg vor 3 Jahren sollen verhindert werden. Damals starben 21 Menschen im Gedränge.
Wenn Erdbebenforscher gar keine Erdbeben messen, noch nicht mal Mini-Beben, dann ist das auch nicht gut. Das gilt zumindest für Gebiete, wo die Erde eigentlich immer mal wieder leicht zittern sollte. Da, wo die Erdplatten aufeinandertreffen. Eines dieser Gebiete ist südlich von Istanbul. Es wird die Nordanatolische Verwerfungszone genannt. Und diese Zone ist schon seit 4 Jahren ohne seismische Aktivität. Das sagen Forscher vom Potsdamer Geoforschungszentrum. Im Magazin Nature Communications schreiben sie, der Bereich sei verhakt, mögliche Spannungen könnten sich nicht durch kleinere Beben abbauen. Sie gehen davon aus, dass es in Istanbul eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben der Stärke 7 oder höher gibt. Ein Zeitpunkt für das Beben können sie aber nicht nennen. Die Potsdamer Forscher wollen jetzt zusammen mit dem türkischen Katastrophenschutz die Erdbebenzone noch genauer überwachen.
Soziale Medien, die haben eine ganze Menge Potenzial und das im Guten wie im Schlechten. In der Positivspalte könnten wir eintragen, zum Beispiel die Superorganisation von Fluthilfe und Fluthelfern via Facebook jetzt zu den Hochwasserzeiten. Wenn wir aber über Mobbing reden, da wird es extrem unangenehm und auch nicht lustig. Und erst recht nicht lustig ist es, wenn man mitten in einem Shitstorm steht. Mit so einem Shitstorm muss sich der Journalist Martin Giesler gerade auseinandersetzen. Wir reden jetzt in der Webschau genau darüber. Sebastian Sonntag ist hier. Was war das für ein Post, den der Herr Giesler gepostet hat? Und was hat die Grünen-Vorsitzende Claudia Roth damit zu tun?
Ja, es war ein Foto von der Grünen-Politikerin Claudia Roth. Das zeigt sie nach dem Tränengasangriff im Gezi-Park in Istanbul, bei dem sie offenbar auch verletzt wurde. Claudia Roth war am Wochenende nach Istanbul gereist, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen und auch um sich solidarisch mit den Protestlern zu zeigen, die zu dem Zeitpunkt noch im Park gecampt haben. Dann ist sie in die Räumung hineingeraten. Das ist in den letzten Tagen auch durch die Medien gegangen.
Wenn Polizei mit Wasserwerfern, die mit Chemikalien versetzt sind, wenn Polizei mit Tränengas auf Leute schießt, Leute jagt, wenn Leute vergiftet werden, wenn Leute auf Leute auf diese Art und Weise Gewalt ausgeübt wird, dann hatte das etwas zu tun mit Krieg gegen eine demokratische Türkei.
Ja, so hat Claudia Roth ihre Erlebnisse am Sonntag dem Fernsehsender Phoenix geschildert. Der Journalist Martin Giesler hat auch am Sonntag das Bild, was Claudia Roth nach dem Tränengasangriff zeigt, auf der Facebook-Seite der ZDF-Nachrichtensendung Heute gepostet. Giesler arbeitet nämlich als Nachrichtenredakteur für heute.de.
Also anderswo ist ja Frau Roth ganz gut angekommen, aber bei Giesler gab es Negativkommentare.
Ja, es gab sogar ziemlich viele, viele negative Kommentare, was Martin Giesler auch ziemlich verwundert hat. Auf seinem Blog 120 Sekunden hat er die Geschichte um den Post jetzt nochmal zusammengefasst und auch einige Kommentare als Beispiele gepostet.
Dieses Bild zeigt aber nicht die Härte der Polizei. Es zeigt Claudia Roth, vielleicht mit Sonnenbrand im Gesicht und einen Mann mit Gasmaske. Aber auch nicht mehr. Schlimm, was da passiert ist. Aber wenn ihr schon Bilder veröffentlicht, dann solltet ihr auch die richtigen Untertitel dafür finden.
Wenn man bei Frau Roth steht, dann braucht man schon eine Gasmaske. Wer in eine angekündigte Räumung geht, ist im Wesentlichen selbst schuld.
Ich glaube kein Wort. Das kann alles darstellen. Und wenn ich in der Türkei wäre, hätte ich vielleicht auch Sonnenbrand. Unsere Betroffenheitsministerin muss auch überall dabei sein.
Das Auftreten der Frau Roth und die Tränengasattacke soll doch nur Wählerstimmen bringen. Aus Mitleid werden ihr bestimmt einige ihre Stimme geben. Meine bekommt sie nicht.
Na, sich in Szene setzen und die Krokodilstränen rausdrücken kann diese Frau sehr gut.
Ja, insgesamt gab es unter dem Bild über 700 Kommentare, von denen Martin Giesler, wie er selbst schreibt, einige Dutzend wegen rassistischer Äußerungen, extremer Beleidigung oder Aufruf zu Straftaten löschen musste. Der Tag, an dem ich in den Abgrund der deutschen Facebook-Kommentarkultur blickte, nennt er deshalb seinen Blogpost und stellt dann am Ende die Fragen, was soll ich damit anfangen als Journalist und wenn noch einer die Debatte über Klarnamen im Internet führen möchte, wozu genau?
Okay, da geht es um die Diskussion, ob wir mit Klarnamen unterwegs sein sollten im Netz oder nicht.
Genau. Ja, da sagen die einen ja, das ist ein wichtiges Gut im Netz, auch anonym unterwegs sein zu können. Die anderen sagen, wenn man mit der eigenen Identität surft, dann geht man auch verantwortlich mit dem Internet und auch mit anderen Leuten im Netz um. Bei Facebook sind die meisten User ja mit echtem Namen unterwegs. Im konkreten Fall jetzt hat das aber offensichtlich viele nicht davon abgehalten, auch, ja, ich sag mal, fragwürdige Dinge zu posten.
Das eigentlich Interessante jetzt an dieser Diskussion ist ja eigentlich, was hat Herr Giesler daraus geschlossen? Er hatte sich ja selbst die Frage gestellt, was soll ich damit als Journalist anfangen?
Ja, genau diese Frage hat er am Ende bewusst auf seinem Blogpost zur Diskussion gestellt und allein unter dem Artikel findet man über 130 zum Teil auch ziemlich ausführliche Kommentare. Da geht es vor allem um die Frage, was ist die Ursache für so viel negative Kommentierung? Zum Beispiel wird da diskutiert, ob einige Fernsehformate eine Mitverantwortung für solche Feedback-Kultur tragen. Auf dem Blog Er blockt es findet man einen konkreten Vorschlag, wie man als Journalist mit so einem unerwarteten Shitstorm umgehen könnte.
Wenn man sich fragt, warum Facebook-Kommentatoren so kommentieren, dann sollte man sich als Journalist die schlimmsten Kommentare heraussuchen und Kontakt zu diesen Menschen aufnehmen. Fragt man sie en Detail und ganz konkret, warum sie sich so äußern, bieten sie vielleicht Erklärungen an. Besucht man sie zu Hause und erarbeitet Porträts von den Kommentatoren, kann man dem Publikum und vor allem dem Journalisten selbst vielleicht völlig nachvollziehbar machen, wie es zu solchem Verhalten kommen kann.
Ja, das wäre also der Versuch, das Problem quasi mit den Waffen eines Journalisten anzugehen und so möglicherweise Informationen zu gewinnen, die dann auch für den Rest der Gesellschaft relevant sein könnten. Klaus Kusanowski beschäftigt sich schon länger mit der Trollerei im Internet, also mit dem negativen Kommentieren. Er glaubt nicht an einen solchen Erkenntnisgewinn, vor allem, weil er nicht daran glaubt, dass Trolle, also die Verfasser von solchen negativen Kommentaren, eine ganz andere oder eine eigene Spezies Mensch ist. Er stellt auf seinem Blog Differentia die große Hilfsbereitschaft während der Flutkatastrophe und die heftigen Reaktionen jetzt auf das Claudia-Roth-Foto gegenüber.
Wie wahrscheinlich ist es, dass diejenigen, die Hasskommentare bei Facebook hinterlassen, auch diejenigen sein könnten, die anderen, ihnen unbekannten Menschen jederzeit helfen würden, wenn sie in Not sind? Ohne dass ich das mit Gewissheit begründen könnte, würde ich sagen, dass diese Schnittmenge relativ groß ist.
Er versucht es dann im Folgenden aber zu begründen und kommt zum Schluss, dass sowohl das Anbieten von Hilfe und auch das Äußern von Meinung Bestandteil einer zivilisierten Gesellschaft sind, auch wenn die Meinungsäußerung extreme Formen annimmt. Dass wir diesen Widerspruch jetzt wahrnehmen, liegt an einem medialen Dispositiv, wie er das so schreibt. Mhm. Er meint damit, dass uns Facebook eine besondere Perspektive ermöglicht, mit der uns diese Widersprüche Widersprüche zwischen positiven und negativen Kommentaren erst so richtig auffallen. Es geht also am Ende vielleicht gar nicht darum, dass es im Netz mehr Menschen gibt, die sich rücksichtslos verhalten. Vielleicht fallen sie durch das Internet oder durch soziale Netzwerke einfach nur mehr ins Auge.
Das könnte sein, ja. Ich frage mich auch immer, ob solche Sachen wirklich zugenommen haben oder ob nur die Mittel einfach ein bisschen anders geworden sind.
Ich glaube, an der Theorie ist schon was dran. Ich finde das ganz spannend.
Worte können auf jeden Fall ziemlich reinhauen, das würde ich auch sagen. Und wenn man sich nicht als die Person outet, die man ist, dann bleibt man selber ja auch durchaus unverletzbarer. Aber anscheinend ist das inzwischen auch schon fast egal, ob man da mit Klarnamen auftritt oder nicht. Die Diskussion um Shitstorms haben wir jetzt am Beispiel Claudia Roth nochmal durchdiskutiert. Und wir diskutieren auch weiter auf Facebook und Google+. Da schreibt zum Beispiel Sergei Bolev, die Kommentarfunktion ist eine Sondermüll-Sammelstelle und diese existiert seit Otto Normal auf das Internet zugreifen kann. Mhm. Heißt vielleicht nicht, dass wir uns damit unbedingt abfinden müssen. Leider gibt es auch viele Kommentare zu Frau Roth nochmal. Das wollten wir eigentlich gar nicht unbedingt nochmal besprechen. Ich finde gut, nochmal den Post von Ilona Adam zu lesen. Leider ist die Höhe der Gürtellinie so unterschiedlich wie die Qualität der Kommentare. Was für mich unerträglich ist, finden andere toll und plassen es wie verrückt. Wenn dann wirklich einmal ein unterirdischer Kommentar gelöscht wird, kommt regelmäßig der Aufschrei Zensur. Mhm. Also wie hätten wir es denn getan? Ja, Sebastian, ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge dran lang diskutieren. Absolut. Und werden das auch tun. Das war die Webschau mit Sebastian Sonntag. Vielen Dank dafür. Auf unserer Website deradiowissen.de gibt es natürlich auch alle Links, über die wir gesprochen haben.
Also, ist nicht zu fassen. Da wollten die doch allen Ernstes Geld von mir. Also, bis auf diesen einen hier. Ist ein echter Fan. Danke. Bin aber wohl nicht die Einzige auf dieser Scheinwelt, die sich gegen Geld Applaus einkauft. Nico Rau über inszenierte Begeisterung.
Guten Tag, liebe Mentaltraining-Freunde. Diesmal geht es um das Thema das Feuer der Begeisterung. Wann waren Sie das letzte Mal richtig begeistert?
Und noch viel wichtiger, wie viel Kohle gab es dafür? Wie bitte? Unverschämtheit? Ihr lasst euch doch nicht kaufen.
Was macht mein Leben lebenswert? Nur der Applaus. Es ist nicht das Geld, das mich erhält. Es ist Applaus.
Doch mancher Künstler würde sich ganz schön umschauen, wenn er wüsste, wer da für ihn klatscht und jubelt. Beispiel Deutscher Opernball. Dort herrscht chronischer Promi-Mangel, denn internationale Stars sind teuer. Was also macht ein Organisator, wenn er nur ein paar C-Promis zu bieten hat, die keine Sau kennt? Fans mieten. Die Agentur Atemberaubende Akzente aus Reichelsheim stellte angeblich mehrere Jahre lang Tänzer und Schauspieler als Statisten an den roten Teppich.
Katja Riemann, ich will ein Kind von dir.
Das ist doch nicht Katja Riemann, das ist Thomas Gottschalk.
Ach, hat der sich liften lassen?
Meine Fans sind alle Schweine, alle schöner wär's, ich hätte keine. Ich muss mich immer für die schämen, ohne Anstand und Benehmen. Meine Fans sind nicht beschissen und ich muss das schließen.
Auch bei Staatsbesuchen wird gern bei der Stimmung etwas nachgeholfen. Der wortgewandteste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, George W. Bush, traf 2006 Angela Merkel in Stralsund. Um lästige Gegendemonstranten loszuwerden, ließ man die Altstadt absperren. Zugang hatten nur 1000 geladene Gäste, darunter 200 Soldaten der örtlichen Marinetechnikschule. Alle Gäste bekamen deutsche und amerikanische Fähnchen und durften nach Herzenslust jubeln. Erich Honecker wäre stolz auf Frau Merkel gewesen.
Von meinen Gästen, und ich glaube, die reden mir nicht nur nach dem Mund, werden auch meine Rouladen sehr gelobt und mein Rotkohl.
Auch digitale Fans sind käuflich. Der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann wurde auf seinem Facebook-Profil ausgiebig von Sympathisanten gefeiert. Die waren aber nicht echt. Lauter Fake-Profile, die offenbar von der eigenen SPÖ-Parteizentrale gesteuert wurden. Das Team von Kanzler Faymann wusste aber ganz genau, wer schuld war. Unbekannte Dritte hätten tausende Fake-Fans gekauft und ihrer Seite gewidmet. Spendierte Freunde seien das. Ach so.
Wir sind illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, radikale, digitale Fans.
Menschen oder Unternehmen mit Image-Defiziten können sich übrigens einen Gefällt-mir-Klick für rund 20 Cent kaufen. Kein Geld ausgeben hingegen müssen Diktatoren. Die bekommen sogar inszenierte Trauer umsonst. Als der nordkoreanische Diktator Kim Jong-il starb, sah man Bilder von hysterisch schreienden und weinenden Menschen, die noch einmal ihrem geliebten Diktator nahe sein wollten. Doch seit wann gibt es eigentlich den organisierten Jubel? Der Klassiker unter den Meat-Fans ist der sogenannte Claqueur. Er klatscht bei einem Theaterstück oder einer öffentlichen Aufführung für Geld. Den modernen Claqueur erschuf wohl der französische Dichter Jean Dorat im 16. Jahrhundert. Er verschenkte für seine Stücke Tickets und forderte als Gegenleistung Applaus. Inspiration fand er in der Geschichte bei Kaiser Nero. Nero, stadtbekannter Narzisst und Rampensau, engagierte große Gruppen von Beifallsklatschern für seine öffentlichen Aufführungen. Und wenn wir noch weiter in der Zeit zurückblicken.
Vor 35.000 Jahren lebte eine kleine Steinzeitsippe. Alfred war ihr erfolgreichster Jäger. Die ganze Sippe verehrte ihn. Sein Bruder Befred hingegen hatte es nicht so sehr mit dem Jagen. Er litt unter einer schweren Mammutfellallergie.
Ja, und mit dem Rücken habe ich es ja auch.
Immer wieder beobachtete Befred neidisch, wie Alfred umjubelt wurde.
Mammut für alle!
Plötzlich hatte Befred eine geniale Idee.
Was ist, wenn ich aus dem Nachbardorf ein paar Jungs anheuere?
Befred lümmelte wie immer faul auf seinem Heubett herum, aber wurde dabei ab sofort von seinen gekauften Fans frenetisch umjubelt. Befreds Sippe war schnell überzeugt, wenn jemand gar nichts leistet und trotzdem so gefeiert wird, dann muss er etwas ganz Besonderes sein. Befred erlebte in kürzester Zeit einen kometenhaften Aufstieg bis zum Höhlenvorsteher. Sein Bruder Alfred diente ihm fortan als Getränkehalter.
Ich fasse zusammen. Seit der Mensch halbwegs bis zwei zählen kann, gibt es gekaufte Begeisterung. Ob sie Opernbälle für C-Promis verschönert, Politiker in ihrer Selbstgewissheit bestätigt oder dem Privatmann einmal das Gefühl von Bedeutung vermittelt, ein freundschaftliches Schulterklopfen hat schließlich jeder gern. Und wenn das nicht freiwillig erfolgt, dann muss dem eben etwas nachgeholfen werden.
Knallhart, investigativ recherchiert.
Echter Wahnsinn. Einfach super.
Der beste Beitrag überhaupt.
Beitrag des Jahres.
Ich sage nur, unglaublich informativ.
Klasse recherchiert.
Super.
Super. Nico Rau mit der ganzen Wahrheit über gekaufte Fans und Begeisterung auf Rechnung. Würde mal gerne wissen, was er bezahlt hat.
D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.